Ich heiße Sie willkommen zu der dritten Podcast-Folge von der Gebäudeenergieberatung.online. Mein Name ist Sascha Ilas und jetzt soll es um zwei Themen gehen, und zwar einmal die Energieberatung für Wohnhäuser, leicht verständlich erklärt, und noch aktuelle Fördertöpfe für Altbausanierung und Neubau. Nach dem Intro geht's los. Da soll es auch schon losgehen mit dem ersten Thema. Energieberatung für Wohnhäuser, leicht verständlich erklärt. In meinen Beratungsgesprächen nehme ich immer gerne das Beispiel mit dem menschlichen Körper zum Vergleich eines Wohnhauses, weil beim menschlichen Körper können wir wunderbar erkennen, dass Wärme über die Fläche verloren geht. Wenn es draußen kalt ist, so Minusgrade, dann gehen wir nicht mit kurzer Hose oder T-Shirt auf die Straße. Nein, da ziehen wir uns warm an. Wir ziehen uns eine dicke Hose, Jacke, dicke Jacke an und Schuhe natürlich. Und wenn es ganz kalt ist, auch noch Mütze, Handschuhe und Schal. Aber da können wir wunderbar erkennen, dass Wärme über die Fläche verloren geht. Und genauso müssen Sie sich auch ein Wohnhaus vorstellen. Da ist es auch wichtig, die größten Flächen als erstes zu betrachten und die entsprechend nachzudämmen, sofern das noch nicht gemacht worden ist. Und zwar die erste größte Fläche ist auf jeden Fall die Außenwand. Und danach kommt dann das Dach dran. Ja, ich gebe zu, beim Rhein-Mittelhaus kann es sein, dass Dach- und Außenwandfläche gleich groß sind. Aber beim freistehenden Einfamilienhaus haben wir meistens die Außenwand, die noch nicht gedämmt ist, wenn es älter ist, das Haus, und noch nicht mindestens die erste Wärmeschutzverordnung von 77 eingehalten hat. Dann sind diese Außenwände meistens ungedämmt und haben einen größeren Energieverlust. So, gehen wir jetzt weiter mit der drittgrößten Fläche. Und zwar die drittgrößte Fläche ist die Bodenplatte oder auch Kellerdecke, wenn man einen Keller hat. Das ist das Ende der thermischen Hülle, und bei älteren Häusern ist die Kellerdecke bzw. der Erdgeschossfußboden nicht gedämmt, und somit geht dann relativ viel Wärme auch im Keller verloren, Richtung Keller verloren. Und natürlich hat man auch noch im Winter das Gefühl, ja, immer so einen kalten Fußboden zu haben, also kalte Füße sozusagen, und da kann man dann sehen, dass da auch Wärme verloren geht, wenn das eben der Fußboden nicht gedämmt ist im Erdgeschoss, sprich die Kellerdecke von unten nicht gedämmt ist. Das kann man ja nachträglich noch machen. Ist auch zu empfehlen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Da komme ich aber später zu. Und jetzt geht es weiter mit der vierten größten Fläche. Und das sind die Fenster. Die Fenster ist die kleinste Fläche des Hauses. Und viele meinen, wenn man die Fensterfläche auswechselt, also die Fenster auswechselt, dann hat man schon einen großen Energiespareffekt. Und das ist dann meistens nicht richtig oder ganz bestimmt nicht richtig, weil die Fenster eben die kleinste Fläche des Hauses sind und von daher einen geringen Effekt haben. Wenn man vorher schon Isolierverglasung drin hat und dann zum Beispiel dreifach verglaste Fenster einbaut, ist der Unterschied zu vorher bezogen auf Energieeinsparung unter 5%. Also in Worten unter 5%, also sehr gering. Das hat eben damit zu tun, dass die Fläche relativ klein ist. So, das heißt, wenn ich jetzt Energie sparen möchte beim Haus aus den 50er oder 60er oder 70er Jahren oder noch älter aus den 1910, 20er oder 30er Jahre, 40er Jahre, dann habe ich in der Regel ein zweischaliges Mauerwerk für das Außenmauerwerk, und den kann ich nachträglich den Luftspalt verfüllen mit Dämmmaterial. Dafür gibt es Glaswolle oder Steinwolle oder Styroporkügelchen. Das kann man nachträglich da in den Luftspalt reinpusten lassen, und dann hat man dadurch einen großen Energieeinspareffekt, weil ja die größte Fläche damit sehr gut gedämmt ist. Ich habe das schon mal erklärt in einem Video mit den ersten 8 cm Dämmung, dass sie schon 80% der möglichen Dämmfähigkeit haben. Und das war jetzt in meinem Beispiel ganz gut bei meinem Haus. Da habe ich ein Baujahr von 1926 und da habe ich einen Luftspalt von 8 cm im Mauerwerk gehabt. Und das konnte man natürlich wunderbar ausschütten mit Dämmmaterial. Ich habe in dem Fall das Glaswollgranulat genommen. Und damit habe ich einen großen Energiespareffekt von ungefähr 30% erreicht. Also ein Drittel weniger Heizkosten gegenüber vorher oder Gasverbrauch gegenüber vorher in meinem Fall. Und das ist natürlich eine super Sache. Aber auch ein Luftspalt von 6 cm hat schon einen großen Effekt. Das ist schon bei 75% mögliche Dämmfähigkeit. Wer jetzt ein bisschen wissen will, was Dämmfähigkeit bedeutet, einfach bei Google Dämmfähigkeit eingeben. Da werdet ihr dann mein Video finden. Das ist bei Google an Nummer 1 für das Wort Dämmfähigkeit. Wohlgemerkt Google, nicht YouTube, sondern gleich bei Google ist das Video zu finden. So, das soll dann das mit der Außenwand gewesen sein. Das ist also ein riesen Effekt, wenn man das nachträglich dämmt. Und dann geht es weiter mit dem Dach. Da gibt es die Möglichkeit, nachträglich das Dach noch zu dämmen, ohne die Dachpfanne zu erneuern. Weil Sie müssen sich vorstellen, so ein Dach, das kann 100 Jahre halten, die Dachpfanne. Das heißt, es muss nicht nach 40 oder 50 Jahren das Dach neu gemacht werden zum Dämmen. Nein, muss nicht. Es reicht aus, wenn man den vorhandenen Platz von der Dämmung von damals aus den 60er, 50er Jahren, so eine ganz dünne Dämmung von 4 cm war das damals gewesen, dass man den Rest des Luftspaltes, der noch im Dach ist, also zwischen den Dachsparren ist da noch ein Luftspalt, dass man den mit Zellulose auspustet. Zellulose ist zerschnetzeltes Zeitungspapier, also aus Zeitungspapier und Kartons, und hat natürlich auch einen großen super Dämmeffekt und kann auch wunderbar das Dach schön luftdicht abschließen, sodass man keine Windeinblasen und so weiter, das ist alles dann vorbei, also Zugerscheinungen sind vorbei, weil es alles schön winddicht abschließt, diese zellulose Dämmung. Die kriegt in jedes Loch praktisch und macht das Dach relativ winddicht und hat natürlich auch einen großen Dämmeffekt. Ich hatte ja schon vorhin erzählt, die ersten 8 cm Dämmung haben schon 80% der möglichen Dämmfähigkeit. Wenn Sie überlegen, dass Sie im Dachbereich vielleicht schon so eventuell gar von ganz früher noch die Lehmdecke haben, das hat natürlich auch schon ein bisschen Dämmeffekt. Aber wenn man da noch einen Luftspalt hat von irgendwie 10 oder 14 cm, die Sparrenbreite praktisch, dann ist das wunderbar, wenn man das mit Zellulose auspustet und dann hat man schon einen super Dämmeffekt. Habe ich bei meinem Haus vom Baujahr 1926 auch gemacht, da habe ich eine Lehmdecke gehabt und auf der Lehmdecke habe ich die Zellulose verpusten lassen und habe natürlich dann einen wunderbaren Dämmeffekt gehabt. Hat sich auch schon schnell amortisiert. So eine Zellulose-Dämmung kostet nicht viel. Und wenn man das entsprechend vorbereitet für die Handwerker, dass die überall schön rankommen können, auch in die Dachschrägen dann, das praktisch nachträglich verfüllen, auch den Kniestockbereich, das alles schön vollfüllen, kostet ja nichts, dieser Dämmstoff, man kann den Kniestockbereich richtig voll machen, dann ist das alles schön winddicht und hat einen riesen Dämmeffekt. Und damit habe ich dann auch nochmal so 15-20% nachträgliche Dämmung erreicht. Und da hat man natürlich einen großen Effekt. So, also fasse ich nochmal zusammen, Außenwanddämmung, diese Kerndämmung nennt sich das, diesen Luftspalt zu verfüllen. Dann das Dach, den Luftspalt auch da verfüllen, zwischen den Sparren und der obersten Geschossdecke. Die oberste Geschossdecke ist dann das Ende der thermischen Hülle. Das heißt, ich brauche nicht bis in die Dachspitze zu arbeiten mit Dämmung, sondern es reicht aus, wenn ich die oberste Geschossdecke, das Ende der thermischen Hülle praktisch vernünftig dämme. Dann habe ich damit auch wunderbar mein Dach abgedichtet. Wenn Sie das bis in die Spitze nicht gedämmt haben, dann nennt sich das Kaltdach. Ist auch nicht weiter schlimm, ist halt ein Kaltdach, ist ja auch nicht bewohnt, die Spitze, der Spitzboden. Und von daher ist das alles ausreichend, wenn eben nur bis zur obersten Geschossdecke gedämmt wird und die thermische Hülle somit wunderbar abgeschirmt ist. So, kommen wir jetzt zum Kellerbereich. Meistens haben diese älteren Häuser noch einen Keller, wenn es ganz gut ist, sogar einen Vollkeller, aber meistens so Halbkeller oder ein Drittelkeller. Aber das lohnt sich auch schon da, denn wenn man so Häuser hat, die eben noch nicht die erste Wärmeschutzverordnung von 77 haben, dass man da eine Kellerdeckendämmung anbringt. Und zwar reichen da auch denn diese 8 cm wieder aus, weil die schon 80% der möglichen Dämmfähigkeit haben. Und dann habe ich damit natürlich auch den Fußboden kriechbar. Nennt sich dann Kellerdeckendämmung. Kann man mit Styroporplatten machen. Oder wenn Sie so einen Gewölbekeller haben, dann müssen Sie da mit so einer Holzkonstruktion arbeiten und da so Dämmwolle reinklemmen und dann praktisch mit Rigipsplatten dann alles abdecken, sodass Sie dann gerade Kellerdecke haben. Manchmal hat man das Problem, dass die Kellerdeckenhöhe dann nicht mehr so hoch ist, aber die war vorher auch schon klein gewesen und von daher muss man ganz offen sich mal fragen, wie lange hält man sich im Keller auf? Meistens nicht so lange. Und wenn man da so ein bisschen den Kopf einziehen muss oder auch gerade so eben gehen kann, also von daher ist es dann der Effekt besser, wenn man einfach dämmt und dann eben halt etwas weniger Kellerdeckenhöhe hat. Notfalls können Sie dann auch nur 5 cm nehmen. Also 5 cm haben auch schon 70% mögliche Dämmfähigkeit. Das ist so eine exponentielle Kurve. Die ersten Schichten der Dämmung sind wichtig. Aber offiziell müssen Sie dann 8 cm haben, weil wenn Sie nachträglich einen Bauteil dämmen, müssen Sie mindestens die GEC einhalten, das Gebäudeenergiegesetz heißt das aktuell. Und da sind dann 8 cm Wärmeleitgruppe 032 vorgeschrieben oder 10 cm Wärmeleitgruppe 035 für die Kellerdecke, damit man den U-Wert von 030 erreicht. Das war so ein Fachbereich jetzt in dem, was ich erzählt habe, aber wenn Sie schon dabei gehen, können Sie es ja vernünftig machen. Davor, die Außenwand, da haben Sie ja dann den Luftspalt vorgegeben, da können Sie natürlich nicht mehr machen, als wie der Luftspalt denn sagt, dass man da Platz hat. Und bei der Dachschräge genauso, da hat man dann nur 10 oder 12 cm Platz, auch vielleicht nur 8. Aber es lohnt sich eben schon, diesen Luftspalt, den man da noch hat, zu der bestehenden Dämmung, die ja schon vorhanden ist, dass man da einfach das raufköppt. Also Zellulose können Sie so ohne Dampfbremse einfach da noch im Dachbereich, wo es Platz ist, noch verteilen. Weil das ist so diffusionsoffen, das heißt, es ist atmungsaktiv und von daher ist jetzt eine Folie nicht unbedingt erforderlich. Das ist aber nur bei Zellulose so. Von daher, Holzfaserdämmung ist schon schwieriger, Zellulose ist noch besser. Ja, es gibt ja auch welche, die sagen, ich möchte lieber Holzfaser nehmen, weil das noch ein bisschen ökologischer ist. Wobei Papier ja auch irgendwo Holz ist, kann man ja auch so sagen. Und Altpapier, ich bitte Sie, das ist ja auch umweltfreundlich sozusagen. Und der Vorteil ist eben auch bei Zellulose, dass Marder und Mäuse und auch der Holzwurm und Holzbock das nicht mag. Weil es riecht so ein bisschen nach Druckerschwärze. Weil wenn man jetzt das Zeitungspapier so ein bisschen an der Nase sich selber hält, dann merkt man, es stinkt so ein bisschen nach Druckerschwärze. Also stinkt praktisch. Und diese Tiere, die haben dann auch ein bisschen feinere Nasen als wir. Und die gehen dann lieber zum Nachbarn. Also von daher ist es schon sinnvoll, wenn man sowas dann nachträglich dann macht. Zellulose zu nehmen ist das günstigste. Und ich denke mal jetzt mit diesen Marder- und Mäuseabschreckung und Holzwurm und Holzbock, ich glaube, da habe ich Sie überzeugt, dass das wohl die Nummer 1 ist, wenn man sowas nachträglich macht. Das ist schon der Dämmstoff, der wirklich für mich als Favorit dasteht. Ich habe es für mein Haus auch gemacht, von daher. Und es hat alles wunderbar geklappt. Ich habe da keine Schimmelentwicklung oder sowas. Es ist alles perfekt. Es ist schon wirklich ein geiles Zeug, das Zellulose, wenn man das nachträglich verfüllt im Dachbereich. So, und dann zum Schluss kommen wir nochmal zu den Fenstern. Ja, die Fenster ist ja die viertgrößte Fläche und nicht so ganz wichtig, sage ich mal, bezogen auf Energieeinsparung. Gut, wenn die ganz alt sind, Einglasverglasung, dann müssen die natürlich neu. Aber wer hat heutzutage noch Einglasverglasung? Meistens sind die Häuser schon mal irgendwie so saniert worden und da hat man dann auch schon zweifach verglaste Fenster drin. Also Thermopenverglasung aus den 70er Jahren zum Beispiel oder 80er Jahren. Und ich würde sagen, jawohl, die kann man jetzt so langsam nach 40 Jahren austauschen, das ist richtig. Aber wenn Sie zum Beispiel Fenster aus den 90er Jahren haben, dann haben Sie ja schon teilweise Wärmeschutzverglasung. Also ab 1995 ging das los mit Wärmeschutzverglasung. Ja, da wurde dann auch das Argongas schon eingesetzt. Das heißt, das Edelgas in den Zwischenspalt von den zwei Scheiben, also von dem Doppelglas. Also Wärmeschutzverglasung. Und das ist schon sehr, sehr gut ist das. Und diese Fenster, die können Sie wirklich noch 10 Jahre drin lassen, wenn Sie Fenster jetzt zum Beispiel von 95 sind, ab dem Jahre 2023, wo ich das Video jetzt hier aufnehme. Ich nehme das Video jetzt im Mai 2023 auf und da können Sie noch ein bisschen, vielleicht 10 Jahre warten, bevor die Fenster neu kommen müssen. Also wenn dann die, sage ich mal, 35 Jahre oder 40 oder 45 Jahre voll sind, dann können Sie die Fenster auch mal neu machen, das ist richtig. Vielleicht teilweise können Sie sogar 50 Jahre warten, wenn Sie eben schon Wärmeschutzverglasung haben. Also wenn ich Fenster aus 1995 habe, da kann man wirklich noch lange warten, bis man da die Fenster erneuert, weil die eben schon sehr gut sind, auch schon rundum eine Gummidichtung haben. Aber wenn die Fenster neu müssen, dann müssen sie neu. Ich kann sie da nicht von abhalten, wenn sie die Fenster neu haben wollen und da dreifach verglaste Fenster einbauen zum Beispiel. Die werden ja sogar gefördert von der BAFA. Aber manchmal passt das denn nicht, diese dreifach verglasten Fenster, da muss man ein bisschen aufpassen. Dreifach verglaste Fenster gehören eigentlich nur im Neubau rein oder eben hochmodernisierte Altbauten bei Altbausanierung. Dann könnte man wieder dreifach verglaste Fenster einsetzen, aber in der Regel sind dann für ältere Häuser zweifach verglaste Fenster besser. Auch wenn man dann keine Förderung kriegt, könnte das Sinn machen. Weil Sie wissen jetzt ja auch schon, dass es gar nicht so kriegsentscheidend ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf, weil die Fensterfläche relativ klein ist und diese zweifach verglasten neuen Fenster sind auch top. Die haben auch eine Top-Dämmung. Die haben auch einen U-Wert von 1,1. Sind zwar der nicht förderfähig, aber halten dann auch 50 Jahre und haben eine super Dämmung eigentlich. Also das zum Thema Fenster, da kann ich Sie auf jeden Fall erstmal so Entwarnung geben. Die sind nicht so unbedingt erforderlich, dass man die da sofort auswechselt, wenn man so ein älteres Haus kauft. Immer gucken, wann die reingekommen sind. Und wenn man dann Kunststofffenster hat, die halten schon ziemlich lange, bis zu 50 Jahre. Und Holzfenster, ja gut, die können sich ein bisschen verziehen. Wobei Maragoni-Fenster vielleicht so tatsächlich sogar 50 Jahre halten können, weil ja bei denen passiert nichts. Maragoni-Fenster. Kann man auch beigehen, vielleicht nur die Glasscheibe auszuwechseln und das Maragoni-Fenster drin lassen. Wäre auch eine Variante. Ist eine Sparvariante. Müssen Sie Ihren Glaser mal fragen, ob man die denn so weit aufbereiten kann, diese Fenster. Weil das Maragoni ist eben halt ein Top-Holz, Tropenholz, was man heute ja nicht mehr kriegen kann. Wäre ja auch was für einen Umweltschutz, wenn man so ein Holz noch erhält, sag ich mal, für das Haus. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Das ist nur als Tipp, dass man da vielleicht auch noch diesen Weg gehen kann. Also nur die Glasscheibe auszuwechseln. Ja, das soll das gewesen sein, das erste Thema mit Energieberatung. Leicht erklärt. oder leicht verständlich erklärt. Komme ich jetzt noch zu den Fördertöpfen. Da gibt es für Altbausanierung und Neubau jeweils Fördertöpfe. Und wie die aktuellen Fördertöpfe sind, das müssen Sie jetzt selber herausfinden. Und zwar gibt es einmal die BAFA, die fördert zurzeit, also Mai 2023 nehme ich das Video auf, zurzeit 15% für Fenstererneuerung oder Dämmung der Außenwände, zum Beispiel die Kerndämmung, die wird auch gefördert, die ich da jetzt vorhin zu Anfang erklärt habe. Aber auch die Dachdämmung wird gefördert. In dem Fall dann aber nur, wenn das Dach neu kommt, also nur den Zwischensparren mit Zellulose verfüllen, das wird dann nicht gefördert. Ist auch nicht schlimm, weil Zellulose-Dämmung nachträglich im Dach zu verfüllen, das kostet nur 1.000 oder 2.000 Euro. Das ist sehr preisgünstig. Für so ein Einfamilienhaus von 150 Quadratmeter, sage ich mal, ist das sehr preisgünstig. Wenn man alles schön vorbereitet für die Handwerker, dann kann man da wunderbar auch einen guten Preis aushandeln. Ist ja relativ schnell verfüllt, so ein Dach mit Zellulose. Von daher ist das sehr preisgünstig. Muss dann auch nicht gefördert werden. Was soll das denn? So, und dann kann man noch die Fenster, habe ich gesagt, zu 15% fördern lassen. Das wäre machbar. So, wenn man 5% mehr Förderung haben will, dann muss man noch einen individuellen Sanierungsfahrplan machen. So ist das zurzeit geregelt. Der individuelle Sanierungsfahrplan würde bedeuten 5% extra, also 20%. Müssen Sie Ihren Energieeffizienzexperten einmal fragen, ob er das für Sie machen möchte. Sie müssen dann aber auch so ein bisschen mehr Zeit einplanen. So ein individueller Sanierungsfahrplan, der kostet dann schon mal so 4-5 Monate extra, weil man da ja auch den Behördengang mitrechnen muss. Das dauert da etwas länger. Aber gut, wenn man Zeit hat, dann macht so ein individueller Sanierungsfahrplan zum Beispiel beim neuen Dach 5% extra schon Sinn, sage ich mal. Das ist klar. Jetzt komme ich noch kurz zu dem Förderung für das Energieeffizienzhaus. Man kann bei Altbausanierung auch sich auch ein Energieeffizienzhaus fördern lassen. Und zwar ist das so zurzeit, dass man mindestens das KfW 85 erfüllen muss, damit es dann ein Energieeffizienzhaus wird. Das macht dann auch schon Sinn, da eine Wärmepumpe einzubauen. Ja, weil das ja schon ein Neubauniveau hat praktisch, dieser Altbau. Kommt aber so ein bisschen drauf an, was Sie da machen wollen, weil Sie müssen da wirklich Tabula Rasa machen, alles neu machen. Und von daher lassen Sie nochmal sich vom Energieberater beraten, ob es in Energieeffizienz auch Sinn macht oder doch lieber die Einzelbauteile, diese Erneuerung. Dass man da denn diese Einzelförderung nimmt von der BAFA anstatt von der KfW, dieses Energieeffizienzhaus. Dann komme ich noch ganz schnell zum Neubau. Da haben wir aktuell das klimafreundliche Neubauen, was alle so, wollte ich nicht so gut finden, weil da sind Regeln auf einmal aufgetaucht, die keiner so richtig versteht. Ich selber auch noch nicht, obwohl ich schon 15 Jahre dabei bin. Wie das aktuell ist, müssen Sie mal überprüfen. Es gibt auch noch die Nachhaltigkeitsklassen. Aktuell gibt es aber keinen Zuschuss mehr für Neubau, sondern nur noch ein zinsgünstiges Darlehen. Und das ist dann meistens noch nicht so sinnvoll, wenn man noch so viel extra machen muss. Somit kann man sagen, eigentlich, also nach meinem Empfinden, der Neubau lohnt sich nicht mehr. Das klimafreundliche Neubau und da einen KfW-Kredit zu machen, das passt nicht mehr vom Aufwand-Nutzen. Obwohl der Zinssatz aktuell bei 0,01% ist. Aber die Leistung, die man dafür bringen muss, um da ein Haus klimafreundlich zu machen, da kann man ja dann 100.000 bekommen zu einem Zinssatz von 0,01%. Wenn man dann noch das klimafreundliche Neubauen mit Nachhaltigkeitszertifikat macht, kriegt man sogar 150.000 zum Zinssatz von 0,01%. Aber ich warne davor, diese Häuser, das kann man schon beantragen und auch rechnen. Aber wenn da irgendwie ein Fehler ist, dann wird sofort keine Förderung ausgesprochen. Das heißt, wenn da irgendwie was nicht passt, wenn da irgendwie vom Planer nicht richtig was berücksichtigt worden ist, dann müssen Sie davon ausgehen, dass Sie gar keine Förderung kriegen. Also die Gefahr ist natürlich riesengroß, dass man dann den zinsgünstigen Kredit, den man für 0,01% eingeplant hat, dass man den nachhinein noch umwandeln muss in einen normalen Kredit, weil man das klimafreundliche Neubauen zum Beispiel nicht erreicht hat, weil der Energieberater geschlafen hat oder da irgendwelche Gesetze sich geändert haben, dass man das verschärfen muss, obwohl gesagt wird, ja, es zählt immer dann zum Thema, zum Zeitpunkt, wo man abgeschlossen hat, das klimafreundliche Neubauen, dass da nichts Neues mehr zukommen kann, immer der Stand, der damals dann gekommen ist oder vereinbart worden ist. Sie merken schon, ich bin da nicht so ein richtiger Freund von dem klimafreundlichen Neubauen, aber ich wollte es kurz angesprochen haben. Neubau ist so eine Geschichte für sich. Normalerweise kann man sagen, Neubau ist tot in dem Fall. Sie müssen am besten, wenn Sie neu bauen, 0815 bauen, da können Sie bauen, wie Sie wollen. Ich empfehle dann immer die einschalige Bauweise. Man kann nämlich auch im Neubaubereich einschalig bauen mit den Ytongsteinen. Da gibt es einen Ytongstein, der 36,5 cm groß ist. Also 36,5 cm. Und da ist es möglich, mit diesem Stein auch einen ganz normalen Neubau hinzubekommen. Kann aber klimafreundliches Neubauen nicht mehr erreichen, weil dieser Ytongstein eben halt ein Stein ist, der hat Lufteinschlüsse. Ytong ist ja ein Herstellername. Und das ist, wenn man das Haus später denn entsorgt bzw. abreißt, dann ist das ein Sondermüll, dieser Stein. Da kannst du nichts mehr machen mit dem Stein mehr. Das ist dann wirklich Sondermüll, weil der eben Lufteinschlüsse hat und den kann man nirgendwo anders mehr verwenden. Deswegen ist das niemals klimafreundlich, dieser Stein. Und das muss man halt wissen. Und deswegen kann man eben halt nicht sparsam bauen, neu bauen mit klimafreundliches Neubauen. Das geht nicht. Es ist immer sehr kostenintensiv, wird das sein. Aber das sind meine Vermutungen. Es ist noch nicht so richtig raus. Die Gesetze ändern sich auch ständig. Was ist klimafreundlich und was ist nicht klimafreundlich? Also von daher, wie Energieberater, wenn wir schon lange dabei sind, wir wissen nicht mehr genau, was wir machen sollen, muss ich ganz offen zugeben. Und wir halten uns manchmal auch einfach raus. Zum Beispiel, ich sage auch, komm, was soll ich jetzt mit Neubau noch rumtoren? Wir haben so viel zu tun mit den Altbausanierungen und von der Regierung ist das auch so gewollt. Neubau ist wirklich vorbei mit Förderung, das kannst du vergessen. Und das klimafreundliche Neubauen, das ist schon heftig und das hat wirklich, da kommt man an die Grenzen ran, weil wenn man wirklich den Lebenszyklus eines Hauses rechnen muss, das heißt von der Entstehung zum Bewohnen und Sanieren und zum Schluss bis zum Abriss, da sind natürlich viele Sachen zu berücksichtigen und überall gibt es dann Schwierigkeiten, dass es dann nicht so nachhaltig ist und schon bist du durchgefallen durch diesen klimafreundliches Neubauen und von daher sollte man das sich ganz genau überlegen, wenn man auf klimafreundliches Neubauen geht und besonders auch noch nach Nachhaltigkeit, also mit Nachhaltigkeitsklasse, tja, ich sag mal so, fast unmöglich zu erreichen. Sicherlich ist es möglich, aber ich möchte nicht wissen, was für Kosten da auf einen zukommen. Ich halte mich nur so ein bisschen daraus jetzt aktuell. Hab da so echt Bauchschmerzen, weil ich habe ja auch als Energieberater Verantwortung. Das heißt, der Bauherr, der plant ja mit der Förderung. Und wenn ich das dann nicht gebacken kriege, als Energieberater bin ich ja auch in der Haftung drin. Von daher ist es immer ein bisschen gefährlich auch für den Energieberater, falls das jetzt hier auch ein Energieberater hört, also Energieeffizienzexperte. Man muss ganz genau wissen, was man macht. Und dann weiß man auch, dass man vielleicht auch hier und da auch mal die Finger davon lassen soll und sagen, nee, Kollege, mein lieber Bauherr, ich kann mit dir normal Neubau machen, aber klimafreundliches Neubauen, das ist mir zu heiß, das Eisen. Und wenn, dann musst du mir garantieren, wenn ich das für dich ausrechne, dass du mich nicht in Haftung nimmst, wenn dir das nicht klappen sollte. Also das ist, wie gesagt, schon so dicht an der Grenze dran. Aber so ist das gewollt. Es ist immer viel Dynamik drin. In dem Fall ist jetzt wirklich übertrieben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht wird es auch alles ein bisschen übersichtlicher in Zukunft. Oder vielleicht gibt es das klimafreundliche Neubauen auch vielleicht in 3-4 Jahren gar nicht mehr, weil sie sich das nicht bewährt hat, weil das kein Mensch wollte oder sowas. Wir können ja als Bürger auch entscheiden, was wir wollen oder nicht wollen. Wir müssen uns ja nicht alles von der Politik diktieren lassen. Von daher wird sowieso alles viel heißer gekocht als gegessen. Und deswegen sollte man da ein bisschen Ruhe bewahren. So, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast Nummer 3. Ich hoffe, Sie haben ein paar wichtige Informationen für sich bekommen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil, den ich mache, den 4. Teil. Ich sage Tschüss und bis bald und viel Erfolg mit Ihren Vorhaben. Danke, tschüss.